2,5 Milliarden Euro. So hoch war nach Angaben der Bundesbank allein im ersten Halbjahr dieses Jahres der Fehlbetrag in der gesetzlichen Rentenversicherung. Prognosen sagen, dass dieses Finanznochloch deutlich, deutlich größer wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sicher ist unsere Rente? Was bedeutet die Entwicklung für die Lebensarbeitszeit? Müssen wir möglicherweise noch deutlich länger arbeiten? Und auch, wie kann die Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, zukunftsfest aufgestellt werden? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Ralf Kreikebohm in der neuen Folge des Podcasts Streitpunkte. Das ist der Diskussionspodcast der Braunschweiger Zeitung. Dazu herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Andrea Schweiger. Ich verantworte die Wirtschaftsberichterstattung der Braunschweiger Zeitung, für die, die mich noch nicht kennen. Ralf Kreikebohm war viele Jahre Geschäftsführer der Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, ist zudem Honorarprofessor an der TU Braunschweig und der Rentenexperte. Herzlich willkommen, Herr Kreikebohm.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Kreikebohm, ich habe das eben gesagt, ein Riesenfinanzbedarf, Riesenfinanzloch. Wie kommt es dazu?
Also zunächst einmal, die Rente ist sicher. Sie wird finanziert aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und aus Bundeszuschüssen, also letztendlich aus dem Steuerhaushalt. Ja? Die Rentenversicherung gibt insgesamt im Jahr 350 Milliarden aus, alles zusammengerechnet. Also Renten, Reha-Leistungen, Verwaltungskosten. Diese 2,5 Milliarden, die die Bundesbank festgestellt zu haben meint, sind weniger als 1% des Gesamthaushaltes.
Aber trotzdem eine beachtliche Summe.
Ist es eine beachtliche Summe und sie hängt letztendlich davon ab, wie die Konjunktur läuft. Denn Beiträge werden aus Beschäftigung gezahlt. Und wenn die Konjunktur ein bisschen abflacht, dann fließen eben weniger Beiträge. Die Rente ist aber sicher. Wir haben die sogenannte Bundesgarantie. Das heißt, wenn es ein Defizit gibt, muss der Steuerzahler mehr zahlen. Ja?
So. Das Geld fehlt dann aber sicherlich an anderer Stelle.
Das Geld fehlt an anderer Stelle. Und da lässt sich ein gutes Beispiel gerade mit der Mütterrente jetzt einfügen. Die Mütterrente kostet insgesamt 5 Milliarden im Jahr. Sie bringt aber für die einzelnen Frauen, die Kinder erzogen haben, im Grunde wenig. Einen halben Entgeltpunkt bedeutet 20 Euro brutto im Monat mehr. Wenn man davon die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abzieht, ist man ungefähr bei 17 Euro. Dann muss die Rente noch versteuert werden. 16 Euro. Mir kann keiner erzählen, dass die 16 Euro irgendwas Sinnvolles für die Versorgungssituation der Frauen darstellen. Zumal die ganz armen Rentnerinnen nichts kriegen, weil das ja angerechnet wird bei der Sozialwelt. Will sagen, wir müssen immer gucken, welche politischen Prioritäten wir setzen. Und die politische Priorität aus meiner Sicht ist, die Rentenversicherung künftig zu stabilisieren. Das ist wichtig. Deswegen müssen wir auch an Reformen ran. Und Sie haben ja eingangs die Frage gestellt oder die These in den Raum gestellt, möglicherweise müssen wir auch länger arbeiten. Ja wir werden länger arbeiten müssen.
Zumal die Lebenserwartung auch steigt.
Die Lebenserwartung steigt, übrigens mit Ausnahme der letzten beiden Jahre. Das lag aber an der Übersterblichkeit infolge der Corona-Pandemie. Ja? 2022 und 2023 ist die Lebenserwartung etwas gesunken. Ja? Aber generell sagen alle Mediziner, wir werden länger leben.
Ich glaube, innerhalb der letzten 50 Jahre ungefähr 8 Jahre.
Genau. Es gibt bei Vorträgen verwende ich immer ein gutes Zahlenbeispiel, finde ich, dass das sehr schön anschaulich macht. An jedem Tag werden 3.500 Menschen 65 Jahre alt und nur 1.800 Menschen 18 Jahre alt. Ja? Das heißt, wir werden ungefähr bis 2035 noch einen relativ starken Zugang der Babyboomer haben und relativ wenig Personen, die das finanzieren können. Ja? So, das ist das eigentliche Problem. Und deswegen werden wir moderat länger arbeiten müssen. Und mein Vorschlag ist, wie die Skandinavier das im Grunde machen. Das heißt, die teilen die Lebenserwartung auf zwischen den Rentnern und den Aktiven im Verhältnis 2:1. Die Aktiven, nehmen wir mal an, die Lebenserwartung steigt um 3 Monate, dann würden die Aktiven 2 Monate länger arbeiten und die Rentner einen Monat länger Rente beziehen. Ich finde, das ist eine moderate Erhöhung, mit der im Grunde jeder klarkommen kann.
Ja. Und was heißt, bedeutet konkret, wir müssen länger arbeiten? Also wo steuern wir hin? Auf die 70?
Nein, wir steuern nicht auf die 70. Wir haben ja jetzt, die Regelvorstellung ist ja jetzt 67. Ja? Das ist ja sozusagen die Regelaltersgrenze und die anderen Altersgrenzen haben sich ja auch erhöht. Das heißt, wir werden auf 68 so erstmal in den nächsten 10, 15 Jahren zusteuern. Mhm. Und dann wird es weiter in dem eben dargestellten Ausmaß wird es steigen, ja. Mhm. So. Nachdem.
Also, das heißt, wer jetzt in den Beruf einsteigt,
der muss damit rechnen, dass er länger arbeitet als 67.
Als 67, aber das kann auch durchaus in anderen Ländern, in Dänemark meine ich, ist es ja schon bei 70.
Wir sollten in kleinen Schritten weitergehen, weil die Frage, wann ich mein Berufsleben beenden kann und wann ich in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann, die ist emotional so beladen, dass sie gar nicht weiterkommen, wenn sie das an einer bestimmten Altersgrenze festmachen. Mhm. Ich bin gegen eine Altersgrenze 70 oder 69 oder was weiß ich. Ich bin für diese Formel, weil diese Formel dazu führen würde, dass die gesellschaftliche Debatte über andere Themen als die Altersgrenze erstmal beginnt. Ja, wenn Sie heute sagen, ich will die Altersgrenze anheben, sagt die eine Seite, kommt gar nicht in Frage, der Dachdecker kann nicht. Und die andere Seite sagt, wir müssen aber viel länger arbeiten. Ja. Mhm. Und ich finde, die Skandinavier haben das wirklich mit dieser Formel gut gemacht, weil sie das aus dem Diskurs rausziehen. Ja. Und dann haben wir ja noch andere Themen, die die Rentenversicherung angehen.
Das hieße ja auch, wenn Ihr Modell angewendet würde, dann könnte das Modell auch, wie man so schön sagt, atmen, weil es flexibler wäre. Also es könnte sich immer aktuell an die jeweilige Lebenserwartung anpassen.
Genau, das wäre der Charme daran. Nehmen wir mal die Befürchtung, die ja manche haben, dass die Älteren insbesondere unter dem Klimawandel leiden. Wir haben ja jetzt ungefähr 7.800 Hitzetote gehabt. Ja, sollte das zunehmen, dann wird die durchschnittliche Lebenserwartung sinken. Ja? Mhm. Das wollen wir ja alle nicht hoffen, aber auszuschließen ist es nicht. Mhm. Und mit dieser Formel hätten wir die Möglichkeit, flexibel auf die Verlängerung oder Verkürzung der Lebensarbeitszeit zu reagieren. Mhm. Und ich finde, das ist moderat und zumutbar. Ja?
Zumutbar, aber rechnen Sie damit, dass es auf große Akzeptanz trifft? Oder wird da erstmal ein längerer Diskussionsprozess vorgelagert sein müssen?
Also die Regierung, die Bundesregierung, die jetzige, hat ja die feste Absicht, eine Rentenkommission einzuberufen. Mhm. Ja, die Mitglieder stehen noch nicht fest. Mhm. Und es wird aus meiner Sicht notwendig sein, jetzt in dieser Legislaturperiode wirklich zu einer einschneidenden Reform der Alterssicherung zu kommen, die das Ziel hat, die das Oberziel hat, auch für die künftigen Generationen die Rentenversicherung als stabilen Eckpfeiler unserer sozialen Sicherung zu sichern. Ja. Mhm. Je länger wir warten, je schwieriger und je stärker werden die Eingriffe werden. Mhm. Ja. Das ist so ähnlich wie mit dem Klimaschutz. Wir haben viel zu lange gewartet und jetzt muss richtig zugelangt werden. Ja.
Ja.
So ähnlich ist das auch in der Rentenversicherung. Mhm. Wir hätten viel früher reagieren müssen. Ja. Mhm. Das haben wir aber nicht gemacht. Und deswegen ist mein ganz dringender Appell, jetzt in die Pötte zu kommen, in der jetzigen Legislatur eine vernünftige Vorstellung zu entwickeln durch die Kommission und sie dann auch umzusetzen.
Mhm. Auch zeitnah umzusetzen. Ist natürlich ein sehr unpopuläres Thema.
Das ist sehr unpopulär, weil die alten Menschen, dazu gehöre ich ja auch, ich bin ja Weltmeisterjahrgang, ja, 54, ja, ich bin ja Gründungsmitglied der Babyboomer, ja, und wir wissen alle, dass die Babyboomer die Wahlen entscheiden, ja, weil die erstens hingehen und zweitens, weil die eine feste Bindung haben an bestimmte Parteien, ja, die entscheiden die Wahlen. Und es gibt ja unzählige Bücher dazu, ja, der Methusalem-Komplex, ja, ist ja ein tolles Buch, was dazu thematisch passt, ja, aber ich glaube, dass die Menschen wissen, dass etwas gemacht werden muss. Das erlebe ich bei meinen Studis, ja, vorhin gerade, und das erlebe ich auch bei Partys für Ältere, also mit Älteren. Mhm. Ja. Die wissen, dass wir etwas tun müssen.
Ja, aber die sind natürlich auch raus. Die haben ihre Rente.
Die haben ihre Rente und wir müssen überlegen, dass wir auch die Rentner moderat an diesem Prozess beteiligen. Es gibt im Grunde drei Beteiligte. Das sind die Aktiven, bei denen wir die Beiträge nicht deutlich erhöhen können, weil die Beiträge natürlich auch in der Kranken- und Pflegeversicherung steigen.
Mhm. Und auch eher zur Belastung der Arbeitgeber führen,
und Belastung der Arbeitgeber führen, steigende Lohnnebenkosten. Das war bisher kein so richtig gutes Argument, weil die Konjunktur ja relativ gut lief. Läuft die jetzt dauerhaft nicht so gut, wird das ein Argument werden.
Ja? Ist ja auch ein Stück Standortpolitik. Da.
Natürlich, das ist ein Stück Standortpolitik, wenn wir relativ hohe Löhne haben, überlegt der ein oder andere möglicherweise seine Produktionsstätten woanders zu haben. Das ist ganz klar. Ja. So, bisher war das aus meiner Sicht kein schlagendes Argument, weil die Konjunktur gut lief, ja. So, das kann aber relevant werden, ja. So, das heißt also, wir können sowohl die Aktiven als auch die Arbeitgeber, die diese Aktiven beschäftigen, nicht über Gebühr mit Beiträgen belasten, ja, aus unterschiedlichen Gründen, ja. So, zweitens, wir können natürlich das Leistungsniveau nicht dramatisch zurückfahren, weil die Rentner praktisch nicht mehr reagieren können. Und wir können die steuerlichen Zuschüsse nicht deutlich steigern. Ja? Im Moment werden ungefähr 120 Milliarden des Bundeshaushalts an Steuermitteln in die Rentenversicherung gegeben. Es gibt Berechnungen der letzten Kommission, die hieß ja verlässlicher Generationenvertrag. Mit einer bestimmten Annahme von wirtschaftlicher Entwicklung wird der Zuschuss steigen im Jahre 2030 auf 150 Milliarden. Mhm. Das ist der größte Haushaltsposten, mit dem kann jeder Finanzminister, egal wer, nichts anfangen, sondern im Grunde nur überweisen.
Ja? Nur überweisen, genau.
Und er kann damit politisch nichts machen. Ja? Deswegen bin
und
ich
auf
ja auch,
der anderen Seite ist der finanzielle Handlungsbedarf ja in anderen Feldern riesig.
So, wir haben Infrastrukturprobleme, wir haben innere, äußere Sicherheit, wir haben Dekarbonisierung und für mich am wichtigsten, ja, und wir haben Bildung. Ja? Wir müssen mehr in Bildung investieren. Das ist definitiv die einzige Chance, wie wir Demokratie stärken, wie wir den Sozialstaat stärken, ja, und wie wir die Menschen gut in die Zukunft bringen. Ja,
auch wie wir Wohlstand sichern.
Wie wir Wohlstand sichern, ja, sage ich ja, wie wir die Menschen gut in die Zukunft bringen. Ja? So, wir haben so viele Baustellen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Bundeszuschuss weiter in diesem Ausmaße steigt. Er sollte stabil bleiben, vielleicht sogar ein bisschen sinken. Ja? So, das heißt im Ergebnis, wir müssen bei den Erwerbstätigen länger arbeiten. Ja? Das bringt etwas mehr Beiträge. Ja? Wir müssen bei den Erwerbstätigen dafür sorgen, dass insbesondere Frauen in die Erwerbstätigkeit kommen. Wir haben die gleiche Frauenerwerbsquote in Deutschland wie in Skandinavien. Wir haben aber eine deutlich höhere Teilzeitquote von Frauen. Ja? Ich weiß, weil ich Opa bin, ja, dass die Kinderbetreuung für meine beiden Enkelkinder eben nicht verlässlich ist. Und das ist der entscheidende Punkt, damit Frauen aus dieser Teilzeitfalle rauskommen, die ja nachher wieder dazu führt, dass sie auch weniger Renten kriegen. So.
Stichwort Altersarmut.
Altersarmut, ja. Altersarmut ist eine Armut von Frauen. Ja? So. Und das liegt daran, weil sie lohnprekäre Beschäftigung haben, weil die Teilzeit beschäftigt sind. Ja? So, das müssen wir ändern. Ja? Und mein Traum wäre, wir müssen auch das Steuerrecht ändern, weil das natürlich Anreize hat, Frauen in Teilzeitbeschäftigung zu halten. Stichwort Steuerklasse 5, ja. So. Das heißt, ich hätte eine Idealvorstellung vom Steuerrecht, ja. Wenn beide Partner sich auf 80% der Arbeitszeit einigen, dann hätten sie Freiräume für Care-Arbeit, für Pflege, Kinderbetreuung. Und die würde ich steuerlich privilegieren und würde dafür das Ehegattensplitting abschaffen. Ja, das wäre sozusagen meine Idee eines vernünftigen Steuerrechts, was Auswirkungen hätte, gute Auswirkungen hätte für die Alterssicherung und für das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Familie und in der Gesellschaft. So, und dann müssen wir letztendlich noch gucken, ob wir moderat bei den Bestandsrentnern Veränderungen vornehmen. Ich nenne mal das Beispiel Rentenanpassung. Ich finde es eine genial gute Idee, dass die Rente so berechnet wird, dass sie im Grunde das Erwerbsleben abbildet im Alter, ja? Wir haben ja sozusagen die durchgängige Beschäftigung mit der durchgängigen Beitragszahlung und daraus wird ja eine Gesamtsumme ermittelt und dann hat derjenige oder diejenige, die gut verdient, eine gute Rente im Vergleich zu anderen. Jemand, der mittel verdient, eine mittlere Rente und jemand, der wenig verdient hat, eine entsprechend geringere Rente. Ja? So. Ich finde, das ist eine geniale Idee, weil da sozusagen der Leistungsgedanke aus dem Erwerbsleben in das Alter fortgeschrieben wird. Ja? Ich wüsste keine bessere Idee. Ja? So. Das ist die Erstfeststellung der Rente. Die richtet sich also am Erwerbsleben. Und dann wird ja angepasst.
Aber in der gleichen Reihenfolge?
In welcher gleichen Reihenfolge?
Also ich bin ja als Berufsstarter, verdiene ich ja weniger als in der Regel.
Genau. Also
umgekehrt.
Über das gesamte Leben wird sozusagen das Entgelt zusammengezählt und damit die Beiträge zusammengezählt. Und das ist dann technisch diese Summe von Entgeltpunkten, die sie auf ihrem Bescheid da haben. Ja? So, und daraus wird die Rente berechnet. Ja? So, das heißt also, das gesamte Erwerbsleben wird abgebildet. Ja? Das finde ich eine geniale, gute Idee. Ja? So. Es muss aber überlegt werden, ob wir bei der Rentenanpassung, also von denen, die jetzt eine Bestandsrente haben, die werden ja regelmäßig angepasst, ja. Und zwar immer nach der Lohnentwicklung der Aktiven, ja. Mhm. So. Jetzt könnte man sich überlegen, ob man die Rentenanpassung vielleicht etwas dämmt, ja. Das ist im Übrigen in den vielen Jahrzehnten der Rentenversicherung immer so gewesen, ja. Seit der großen Rentenreform Adenauer haben wir immer Veränderungen gehabt, weil es eine politische Auseinandersetzung gab, wie hoch ist die Belastung der Aktiven und wie ist das Sicherungsniveau der nicht aktiven, ja, der Rentnerinnen und Rentner. Das war immer ein politischer Kompromiss, ja. Und zu Adenauers Zeiten gab es die Bruttolohnanpassung, dann gab es mal die veränderte Bruttolohnanpassung, dann die Nettolohnanpassung, dann die Nettolohnanpassung mit verschiedenen Faktoren, Riester-Faktor, Demografiefaktor und was weiß ich. Das heißt also, die Anpassung ist immer Teil dieses Kompromisses gewesen, rechtstechnisch. Mhm. Und ich finde, wir müssen das wiederbeleben und überlegen, ob wir die Rentenanpassung nicht zum Beispiel zeitversetzt, das kann man nach Lebensjahren differenzieren, etwas flacher machen, sodass wir da den Beitrag der Rentnerinnen und Rentner für diesen Reformprozess.
Das meinte ich eben mit umgekehrter Reihenfolge. Genau. Also die Renten, die Abflachung sozusagen mit zunehmendem Lebensalter.
Ja, dann habe ich Sie vorhin falsch verstanden. Ja, genau das meine ich.
Wir haben am Anfang des Berufslebens geht ja die Gehaltskurve so und die Rentenkurve ginge dann quasi.
Genau, die ginge dann quasi
etwas spiegelbildlich, flacher, aber
etwas
so
flacher ginge die dann wieder zurück.
Ja. Ginge die zurück, ja.
Das okay. ist meine
so,
Idee,
so
genau. Ja, genau.
Okay.
Und das wäre meines Erachtens auch moderat und vor allen Dingen können die Leute sich darauf einstellen und es wäre, finde ich, sozialpolitisch akzeptabel. Ja.
Was halten Sie denn davon? Sie waren eben beim Punkt Anpassung des Steuersystems. Es gibt ja auch Überlegungen, speziell von eher aus dem linken politischen Flügel, zum Beispiel die Besteuerung vermögender Menschen zu erhöhen, um dann mehr für die Sozialausgaben oder Rentenausgaben zu haben. Was halten Sie davon?
Also ich finde grundsätzlich richtig, stärkere Schultern stärker zu belasten. Hm. Ja, das ist ja auch sozusagen aus christlicher Nächstenliebe. Ja, Sankt Martin haben wir ja bald. Ja, der hat ja seinen Mantel über die schwermütig und beladenen gelegt. Ja, so ich finde das nach wie vor richtig. Ich würde davon abkoppeln die Vermögensteuer, weil ich glaube, dass die Vermögensteuer nicht kommt, aus drei Gründen. Erstens müssen Sie definieren, was Vermögen ist. Mhm. Ja? Beim Barvermögen ist das relativ einfach. Ja? Beim Haus möglicherweise auch. Mhm. Ja? Bei Kunstgegenständen wird es schon schwierig. Mhm. Und die Goldsammlung, die gestern gefunden wurde und versteigert wurde. Mhm. Ja, so. Zweitens müssen Sie, wenn Sie das definiert haben, bewerten, zu wann das denn in die Bücher geht quasi, ja. So, beim Bild ist ja die Frage, ob Sie den frühen Karl Richter bewerten oder den späten, ja. Oder bei der Goldmünze gestern, ja, ob Sie den Fund bewerten, als er vergraben wurde während der Nazizeit oder gestern im Auktionshaus, ja. So, drittens, und das ist mein Hauptargument, die Steuerverwaltung kriegt das in keiner Weise hin. Die sind doch sowieso schon überfordert, ja. Das heißt, mein Vorschlag wäre, an die Beitragsbemessungsgrenze ran. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum Olli Kahn, der nur die Bälle fängt, ja, warum der ab einer bestimmten Grenze keine Beiträge mehr zahlt, ja.
Die liegt ja jetzt bei 96.000
genau,
Euro.
Genau, die liegt jetzt bei 96.000 Euro.
Jahreseinkommen.
So, ja. Jahreseinkommen. Ich finde, man kann die moderat erhöhen. Ich finde, wir sollten uns hier ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
Das heißt, ich erweitere den Kreis der Einzahler.
Genau, sozusagen. Ich erweitere den Kreis der Einzahler, aber, Herr Schweiger, das würde natürlich langfristig nichts bringen, weil natürlich aus jedem Beitrag Ansprüche entstehen.
Genau.
Das heißt, ich würde das verbinden, wie in der Schweiz, mit einer Begrenzung der Ansprüche. Ja, sonst bringt Ihnen das nichts. Ja. Und in der Schweiz ist es ja so, dass man dort Beiträge zahlt in die schweizerische Altersversorgung, unbegrenzt, ohne Beitragsbemessungsgrenze. Und zwar auch unbegrenzt von der Einkommensart, ja. Die müssen da auch zahlen, wenn sie Millionär sind und ihre Millionen nur durch Vermietung und Verpachtung erzielen. Ja? Da müssen sie aus diesen Einkommensquellen Beiträge zahlen. Und sie sind dann begrenzt bei 3.700 Frankli, ja. Das heißt, sie haben eine sehr starke Umverteilung. Und ich habe keine Anzeichen dafür, dass die Schweiz ein sozialistisches Land ist, ja. Also man könnte darüber
also
moderat auch.
Das Prinzip wäre, den Kreis der Einzahler zu erweitern, aber nicht parallel dazu oder analog dazu die Ansprüche daraus, sondern die Ansprüche würden bei der Summe X gedeckelt.
Genau, die aber verfassungsrechtlich zulässig wäre, ja, das hat das Verfassungsrecht oft gesagt, sozialer Ausgleich ist Teil der Rentenversicherung, ja. Wir sind nicht nur Versicherung, sonst wären wir ja irgendwie Privatversicherung, sondern wir sind sozialer Ausgleich und Versicherung. Beide Prinzipien gelten, Versicherungsprinzip und Prinzip des sozialen Ausgleichs. Ja. Und das Prinzip des sozialen Ausgleichs haben wir eigentlich in der Rentenversicherung nur noch an einer einzigen Stelle, nämlich bei der hinterbliebenen Versorgung. Ja. Als ich mal anfing in der Rentenversicherung, da hatten wir Ausbildungszeiten von 13 Jahren. Ja. Wir haben heute noch Ausbildungszeiten, also Anrechnung von Ausbildungszeiten im Umfang von 3 Jahren. Ja. Das heißt also, wir haben erhebliche Teile des sozialen Ausgleichs schon eingedampft, ja. Was ich auch richtig finde, weil diejenigen, die studieren, auch einen besseren Job in der Regel haben und besseres Einkommen haben. Ja. Aber wir haben einen sozialen Ausgleich im Grunde nur noch bei der hinterbliebenen Versorgung. Ja. Das heißt, der nicht verheiratete oder Verlebenspartnerte, der hat ja kein hinterbliebenen Risiko und der zahlt den genau den gleichen Beitrag wie die anderen. Ja. So, das ist der soziale Ausgleich. Aber der macht nur ungefähr 18% der Ausgaben aus. Ja.
Wenn der Kreis der Einzahler erweitert wird, soll das dann auch gelten, beispielsweise für Selbstständige und für Beamte? Das ist ja auch immer wieder in der Diskussion. Wie bewerten Sie das?
Ja, das bewerte ich für die Selbstständigen positiv. Wir haben ja eine völlig desolate Versicherungspflicht für Selbstständige. Also die Hebammen und Erziehungspfleger sind versicherungspflichtig, die Handwerker genauso, aber der Webdesigner, der ist nicht versicherungspflichtig. Das ist historisch entstanden. Ja. Das heißt, man muss aber gucken, dass bei der jetzigen Arbeitswelt, dass das immer wichtiger wird. Ja. Wir werden immer mehr, sagen alle Arbeitsmarktwissenschaftler, wir werden immer mehr Phasen haben, in denen man abhängig beschäftigt ist und in denen man freiberuflich tätig ist.
Und das wird zunehmen.
Das ist eindeutig, ja. Und wir werden diese Flexibilität des Arbeitsmarktes und der Arbeitswelt nur regeln können, vernünftig, wenn auch selbstständige Tätigkeiten versicherungspflichtig werden. Wie das im Übrigen in fast allen europäischen Ländern der Fall ist, nur bei uns nicht, aus historischen Gründen. Ja. Deswegen bin ich schon seit Jahrzehnten, habe schon vor ewigen Zeiten dazu einen Aufsatz geschrieben, bin ich für die Einbeziehung von Selbstständigen komplett in die gesetzliche Rentenversicherung. Im Übrigen wollen das auch viele Selbstständige, weil sie erkennen, dass die Rente ein gutes System ist. Ja? Ausnehmen würde ich davon die selbstständigen Tätigkeiten, die schon in berufsständischen Versorgungswerken sind.
Ja,
okay. Jetzt kann man sagen, ja, gerade die lässt du in Ruhe. Ja, das sind Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, sonst was. Ich lasse die deshalb außen vor, weil das verfassungsrechtlich derart kompliziert ist, wenn sie sozusagen den Zugang zumachen würden bei der Ärzteversorgung, dann würden die innerhalb relativ kurzer Zeit nicht mehr zahlungsfähig sein, weil die im Grunde auch so eine Art Umlageverfahren haben. Ja. Die haben zwar auch einen Teil in Immobilien angelegt, aber die haben im Prinzip ein Umlageverfahren. Und wenn sie da den Nachwuchs abschneiden, kommen sie in verfassungsrechtliche Schwierigkeiten, weil sie das als Staat ja zugelassen haben. Ja. So, deswegen würde ich das nicht anfassen. Ja. Das ist dermaßen kompliziert. Ja.
Ja.
So, jetzt zu den Beamten. Ja. Ich bin gegen eine Einbeziehung der jetzigen Beamten in die Rentenversicherung. Aus 3 Gründen. Beamte leben deutlich länger als die normalen Beschäftigten. Ja? Übrigens, evangelische Pastoren leben am längsten. Ja?
Okay.
Ja.
Gibt es dafür eine Begründung?
Nee. Also vielleicht der Blick in den Himmel. Ja, okay. So. Ja. Also die Beamten leben länger als der Durchschnitt. Ja? Das heißt, wir würden uns demografisch ein zusätzliches Problem holen. Die Beamtenversorgung ist bifunktional. Das heißt, sie hat eine Grundsicherungsfunktion, Basisalterssicherung und Zusatzalterssicherung. Ja? Deswegen gibt es im öffentlichen Dienst auch die VBL für die Angestellten. Ja? Die Rentenversicherung kennt aber diese Bifunktionalität nicht. Das heißt, wir hätten 2 unterschiedliche Systeme in der Rentenversicherung. Das geht so nicht. Und drittens, wir müssen gucken, dass wir die Zahl der Beamten reduzieren. Das ist der Königsweg. Ja? Das heißt, wir müssen Beamte, so ist das ja eigentlich auch vorgesehen im Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz, die Beamten müssen hoheitlich tätig werden. Ja? Und ich sehe nur Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Soldaten, Justizvollzugsbeamte, die sind hoheitlich tätig. Alle anderen sind nicht hoheitlich tätig. Und wir bräuchten einen Konsens zwischen Bund, Ländern und Gebietskörperschaften, das nur noch verbeamtet wird, wenn hoheitliche Tätigkeiten ausgeübt werden. Im Bildungswesen, jetzt kommt wieder das Gegenargument, im Bildungswesen, ich bin dafür, dass die Menschen, die im Bildungswesen tätig sind, exorbitant gut bezahlt werden, weil ich vorhin gesagt habe, Bildung ist der Schlüssel für uns. Deswegen muss ich in dieser Schlüsselbranche die Leute auch gut bezahlen. Ja, das fängt übrigens bei der Kindergärtnerin an. Ich weiß, wovon ich rede, von meinen beiden Enkelinnen. Ne? So, die müssen exorbitant gut bezahlt werden. Ja, die müssen aber nicht verbeamtet sein, weil sie keinen Hoheitsakt, die sind nicht hoheitlich tätig. Das Schreiben von Zeugnissen, das ist kein Hoheitsakt, ja, sondern ist Verwaltungstätigkeit.
Ja.
So, also mein Petitum wäre, Beschränken der Beamten künftig nur noch auf hoheitliche Tätigkeiten und das konsequent umsetzen. Der Haken ist, deswegen glaube ich nicht, dass das kommt, obwohl es richtig wäre, der Haken ist, dass natürlich Angestellte in der aktiven Zeit teurer sind, weil da Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen.
Ja.
Und deswegen hat zum Beispiel Heide Simonis, die hat das ja mal gemacht in Schleswig-Holstein, die hat das relativ schnell wieder eingestellt. Ja?
Zurückgefahren.
So, ja. Das ist aktuell teurer, ist aber in der Langfristperspektive billiger. Ja.
Es gibt ja noch, es wäre jetzt ein Themenwechsel, es gibt ja Beispiele für Alternativen zur bisherigen Rentenversicherung oder eine Ergänzung, zum Beispiel über kapitalgedeckte Modelle, Staatsfonds oder so etwas. Wie stehen Sie dazu?
Das haben ja die Schweden auch vor Jahrzehnten schon gemacht. Die haben das genannt Untertunnelung der demografischen Welle. Ja? So. In Schweden ist das genauso, die leben da auch länger. Ja? So. Ich finde, das wäre damals eine Idee gewesen. Ja? Ich habe Ihnen ja eben gesagt, dass ich Gründungsmitglied der Babyboomer bin und die Babyboomer gehen etwa von 1954 Geburtsjahrgang bis 1974. Ja? Dann kam aufgrund der Pille und der stärkeren Erwerbsbeteiligung der Frau gingen die Geburtenzahlen deutlich zurück, ja? ungefähr auf dem jetzigen Status. Ja? Das heißt, wir haben jetzt 20 Babyboomer-Jahrgänge, ja. Die gehen jetzt alle nach und nach in Rente, sofern sie nicht schon in Rente sind, ja. Das dauert ungefähr so bis Mitte 2040. So, dann sind die Babyboomer sozusagen abgefrühstückt, ja. Wenn wir jetzt mit Kapitaldeckung anfangen würden für dieses Demografieproblem, ja, dann kämen wir zu spät. Das haben wir im Grunde verdaddelt, ja.
Verdaddelt.
Wir hätten das eher machen sollen, ja.
Und dann wäre es gut gewesen.
Ja,
als Ersatz. Oder als Ergänzung.
Als Ergänzung. Genau,
ja.
Nicht als Ersatz, als Ergänzung.
Ja.
Das wäre gut gewesen, aber das haben wir verpasst. Ja.
Ja. Also geht es jetzt darum, aus Ihrer Sicht das bestehende System grundlegend zu reformieren?
Wir haben nur eine Chance, das bestehende System grundlegend zu reformieren, grundlegend zu ändern. Und das sollten wir zügig machen. Alternativen, beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen, sind schlicht Modelle für die grüne Wiese. Wir haben seit 125 Jahren gesetzliche Rentenversicherung. Bismarcks kaiserliche Botschaft habe ich gerade heute mit den Studis gemacht. Ja, so. Das heißt, wir sind nicht auf der grünen Wiese und wir haben doch folgendes Problem. Wenn wir ein anderes System einführen, meinetwegen das bedingungslose Grundeinkommen, über die moralische Legitimation will ich gar nicht reden. Ja, aber ich rede als Praktiker für die Umsetzung. Renten und Anwartschaften auf Renten haben in Deutschland Eigentumsschutz. Die werden geschützt wie Omas Kleinhäuschen, ja? Artikel 14.
Ja, ja.
Das heißt, sie können die gar nicht entwerten oder nicht mehr auszahlen. Das heißt, eine Generation müsste diese Anwartschaften durch Beiträge finanzieren. Und gleichzeitig müsste diese Generation was Neues aufbauen.
Also doppelte Belastung.
Doppelte Belastung einer Generation. Ich weiß nicht, wie man das denen politisch beibringen könnte. Ja? Und dass die das mitmachen. Es ist illusorisch. Ja? Das mag für einzelne Kollegen und Kollegen immer wieder interessant sein, darauf rumzureiten. Aber in der Praxis lässt sich das nicht umsetzen. So, und da sollten wir uns endlich mal darauf verständigen, dass das Blödsinn ist. Ja? Wir müssen das geltende Recht so fit machen, dass es in den nächsten Jahrzehnten trägt, ja.
Okay, also ich nehme mit aus dem Gespräch mit Ihnen, wir halten an dem System fest.
Jawohl.
Es ist sicher, es muss tiefgreifend reformiert werden. Und was ich gelernt habe, Rentenpolitik fängt viel, viel früher an oder sollte viel früher anfangen, schon bei der Kinderbetreuung. Das haben Sie ja sehr nachvollziehbar ausgeführt.
Genau.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kreikeboom.
Ich danke für die Einladung und freue mich auf den heutigen Tag.
Ja, okay. Super.
Ja.